Ja, herzlich willkommen am YouTube-Kanal von Finanzen verstehen. Ich darf heute mit dem CEO der Börsengruppe Wien und Prag, Christoph Boschan, über das Thema nachhaltig investieren sprechen.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Dankeschön, dass wir da sein dürfen. Das Thema Nachhaltigkeit ist aus unserem Alltag nicht mehr hinauszudenken. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sehr ist denn dieses Thema schon in der Finanzbranche angekommen?
Also die Frage ist, glaube ich, hier, wo wir sitzen, extrem einfach zu beantworten. Ich glaube, es ist dort sichtbar, 250 Jahre Wiener Börse. Nachhaltig ist ein neuer Begriff, ja, für gewisse Verlässlichkeit, Zukunftsorientiertheit, daran denken, dass es einen Morgen auch noch gibt und dass die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen heute beachtet werden müssen. Und offensichtlich gibt es Institutionen, die kriegen das hin, trotz größter Widrigkeiten. Ja. Also das ist für die Corporate-Welt alles andere als neu. Die gute Geschäftsführung hat ja im Kern immer die langfristige Orientierung und den langfristigen Vermögenserhalt. Und dann gibt es natürlich zulässige gesamtgesellschaftliche Diskussionen, was zu diesem Vermögens- und Unternehmenserfolg beiträgt, ob das alles richtig bepreist ist oder ob Unternehmen und Gesellschaften im Allgemeinen sich nicht Ressourcen bedienen, die sie vielleicht über Gebühr oder zu Lasten anderer verbrauchen. Und das ist eine Diskussion, die hat zugegebenermaßen in den letzten, ja, vielleicht 25 Jahren und in den letzten 10 Jahren dann sehr verstärkt die breite Bevölkerung erreicht. Und das ist gut. Ja. Wie wollen wir morgen leben? Und was ist dafür heute notwendig? Das ist eine Diskussion, die, wie gesagt, immer im Kern von Unternehmerschaft steht und dass sie jetzt in aller Breite auch gesellschaftlich geführt wird, ist nur zu begrüßen.
Und jetzt ist ja Nachhaltigkeit ein sehr breiter Begriff. Ja. Für mich bedeutet das etwas anderes als für dich vielleicht. Wie definiert man jetzt Nachhaltigkeit in der Finanzbranche? Kann man das überhaupt definieren?
Ja, ja. Also das Schöne ist, dass wir hier derzeit eine absolute Zeitenwende am Markt haben, weil bislang diese Frage entlang von wohlklingenden Schlagworten diskutiert wurde und jeder das für sich sozusagen auch selber entschieden hat. Für die einen standen Umweltaspekte im Vordergrund, für die anderen standen Fragen der guten Unternehmensführung im Vordergrund, für wieder andere waren es eher soziale Fragen der Gleichberechtigung, der Inklusion von vermeintlich bereits nicht teilnehmenden oder noch nicht teilnehmenden Bevölkerungsgruppen. Und diese Diskussion ist sozusagen versatzstückartig durch die Akteure selbst geführt worden bislang. Und das findet jetzt, zumindest in der EU, eine Vereinheitlichung durch die sogenannte Taxonomie. Also die EU wird Regeln dazu erlassen, was wir unter Nachhaltigkeit im allgemeinen Sinne verstehen, indem sie nämlich dieses ESG, also die Umweltfragen, die sozialen Fragen und die Fragen der guten Unternehmensführung und das Verhalten von Unternehmen im gesellschaftlichen Kontext schlichtweg regeln und festlegen. Und das wird niedergeschrieben und das ist eine wahnsinnig gute Entwicklung, weil es natürlich ein wettbewerbseinheitliches Feld, das berühmte Level Playing Field, schafft. Einen einheitlichen Standard, an dem sich alle zu orientieren haben, insbesondere die Finanzindustrie.
Jetzt gibt es aber schon diverse Produkte im Nachhaltigkeitsbereich, ESG-Fonds, ESG-ETFs etc. Der CEO von Social Capital hat in einem Interview erzählt oder behauptet, dass solche Produkte nichts dazu beitragen, Kinderarbeit zu stoppen, den Klimawandel zu bremsen oder Arbeitsrechte zu stärken. Wie siehst du das?
Also das ist eine sehr provokante These natürlich. Das wirft die Frage auf nach den derzeitigen Standards, an denen das gemessen wird und wie diese Standards derzeitig überprüft werden. Und ja, ich verstehe den Hinweis insofern und teile diese Kritik etwas, weil wir diese Standardisierung nicht haben. Aber nochmal, die Standardisierung kommt in Europa. Und ich möchte insofern widersprechen, als dass es auch heute Standards gibt, die verlässlich sind und die auch entsprechend von den Investoren nachgefragt werden. Also wenn Sie sich zum Beispiel den Bereich der Anleihen anschauen und die ICMA-Standards, also die Internationale Kapitalmarktassoziation hat sich da schon einmal auf Standards geeinigt. Ja. Wir verwenden diesen Standard auch in unserem Green Bond Segment. Das ist ein allgemein anerkannter Standard. Der ist messbar und der ist glaubwürdig unterlegt. Ja. Gleichzeitig gibt es auch heute diverse Umweltsiegel, die extrem glaubwürdig unterlegt sind und die am Markt auch anerkannt werden. Also ich verstehe diesen Aspekt, aber ich würde ihn eher interpretieren als Ruf nach weiterer Standardisierung und einheitlicher Rechtsdurchsetzung, die jetzt hier auch kommen wird.
Ja. Es ist auch ganz spannend, weil zum Beispiel im S&P 500 ESG, einer der wichtigsten Nachhaltigkeitsindizes in den USA, da ist ja aktuell Exxon, ein Ölförderer, auf Platz 9 und Tesla ist jetzt kürzlich rausgefallen.
Ja.
Ja. Wie erklärt man das jetzt einem Privatanleger? Also ich würde mir da ein bisschen verarscht vorkommen.
Ja, das ist eben die Frage. Also die Frage einer Klassifizierung, insbesondere von Ölfirmen in Nachhaltigkeitsindizes, ist eine sehr klassische Frage. Ja. Und ich glaube, es ist einfach der Versuch, mit einer Herausforderung umzugehen, dass die Wirtschaft nun mal so steht und liegt, wie sie ist. Und jetzt muss man Ziele formulieren und jetzt muss man Wege zu diesen Zielen formulieren. Und ganz wesentlicher Bestandteil, darauf würde ich immer bestehen, wäre der Werterhalt für die Investoren, für die Gesellschaften, für den Sozialstaat, für die gesellschaftliche Umverteilung, die wir alle wollen, wäre also der Werterhalt und der Erhalt der Leistungsfähigkeit der Ökonomien auf dem Weg zur CO2-freien Zukunft. Das heißt, übertragen auf insbesondere Ölunternehmen, dass man sie zum Beispiel daran misst, welches dieser Unternehmen hat sich denn am besten mit dem glaubwürdigsten Plan, mit dem vielleicht bereits nachgewiesenen ersten Schritten, welches Unternehmen hat sich denn am besten positioniert in dieser Transition unter einerseits Werterhalt für die Gesellschaft, für die Aktionäre und andererseits in der Zielvorstellung in die CO2-freie Zukunft. Und so kommt es zu dem Effekt, dass Ölfirmen, weil sie eben best in class sind, in solchen Nachhaltigkeitsrankings relativ weit vorne auftauchen. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg, weil es andere in diesem Bereich gibt, die das eben nicht tun. Ja? Und jetzt darf ich das schon auch sagen, wir haben einen Exponenten in dem Bereich, die OMV, ja, die also diesen Transitionsweg ja auch deutlich beschritten hat, ja, und die in vielen Nachhaltigkeitsrankings deswegen zu Recht auch top of the books auftaucht.
Ja. Ja. Und für den klassischen Privatanleger, der jetzt bei seinem Online-Broker ein Depot hat, sollte der jetzt aus moralischen Aspekten in solche ESG-Produkte investieren? Ist das was für ihn oder sollte er sich da eher einen globalen Index heraussuchen?
Naja, das ist die Frage, unter welcher, und fragst du jetzt unter Rendite-Gesichtspunkten, fragst du unter Wohlfühlaspekten, fragst du unter Impact- und Purpose-Aspekten? Ja? Also erstmal ist es ja grundsätzlich so, das ist ja das Tolle am Finanzmarkt. Der ist so demokratisch und so breit, dass er jede Positionierung zulässt. Das ist das, was, glaube ich, der Finanzmarkt auch vielen gesamtgesellschaftlichen Diskussionen immer voraus hat und hatte, dass er die Freiheit der Akteure ja gibt. Und wer Impact und Purpose will, der wird sein Anlageziel finden und er wird sein Kapital entsprechend allokieren können. Und wer Rendite sucht, wird das ebenso finden. Und die gesamtgesellschaftliche Diskussion wird dann darüber entscheiden, wo die großen Kapitalströme hingehen. Und ich wäre immer auch dafür, diese Freiheitsgrade zu halten. Unter Renditegesichtspunkten ist ESG natürlich eher kritisch zu sehen. Ja, das liegt an einem ganz einfachen Zusammenhang. Die Risiken einer Geschäftstätigkeit, die allgemeinen Lebensrisiken, die politischen Risiken, die regulatorischen Risiken, die Umweltrisiken bestimmen die Kapitalkosten. Die Kapitalkosten der Unternehmen sind wiederum die Renditen der Anleger. Und wenn man nun politisch in einen Bereich bestimmt eingreift, das ist übrigens bei allen politischen Eingriffen so, ist nicht nur beim ESG so, und diese Bereiche privilegiert, dann senkt man die Risiken für die Unternehmen. Wenn man die Risiken senkt, senkt man die Kapitalkosten, entsprechend sinken die Renditen der Anleger. Es ist also ein größtes Missverständnis derzeit, dass ESG zu Überrenditen führt. Was mir an dem Gedanken gefällt, und bitte, das muss man einfach jetzt auch man muss da ja heute ein Disclaimer auch voranschieben, daran ist nichts Falsches, das kann richtig sein, das kann auch gesellschaftlich richtig sein. Es ist auch überhaupt kein Anlass, nicht in ESG zu investieren. Aber man muss sich klar machen, wie die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind. Es ist also, wird also die Renditen dort eher etwas senken, was aber völlig okay ist für denjenigen, der das möchte. Und es ist ja auch etwas, was gesamtgesellschaftlich in einem demokratischen Prozess gewollt ist. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja, es gilt natürlich das Primat der Politik. Aber eine Überrendite wird aus dem Bereich nicht zu erwarten sein. Im Gegenteil, es wird sogar eher die nicht ESG-konformen Unternehmen eher auf der Renditeseite etwas bevorteilen.
Ja. Warum haben wir diesen Effekt?
Naja, weil für die Risiken steigen, die Kapitalkosten steigen und da die Kapitalkosten der Unternehmen die Renditen der Anleger sind, wird das so sein.
Ja. Also um das ganze Thema zusammenzufassen, du siehst, dass der Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam mit der Wirtschaft verknüpft werden kann und nur so erreicht werden kann.
Ja, also das ist ja unbestritten. Das ist ja eine Einheit und ich bin da auch sehr zuversichtlich. Ja, ich bin in den dystopischen Ruinenlandschaften Ostberlins groß geworden. Ja, ich weiß, wie Gesellschaftsordnungen aussehen mit maximalem Input an Ressourcen und minimalem Output an Ergebnis. Ja, und diese marktwirtschaftliche und insbesondere die soziale Marktwirtschaft hat ja in den 30 Jahren bewiesen, zu welch wahnsinniger Effizienz sie einerseits in der Lage ist, zusätzlichen Wohlstand zu schaffen. Ja, also für mein Heimatland Deutschland ist ja so, das Bruttoinlandsprodukt hat sich verdreifacht. Gleichzeitig hat sich der CO2-Ausstoß fast halbiert. Also es ist möglich, Wachstum zu erreichen, trotz geringerem CO2-Ausstoß und mit der richtigen Innovation und insbesondere den dazu notwendigen Kapitalien, die ja nur über den Finanzmarkt in der Größe zur Verfügung gestellt werden kann, wird es möglich sein, diesen Weg weiter zu beschreiten. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich.
Christoph Boschan, vielen Dank für das Interview.
Gerne.